Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Große Welthandelswoche, Freihandelswoche weltweit. In Abu Dhabi tagt die 13. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO. Das EU-Parlament will morgen über ein Freihandelsabkommen mit Chile abstimmen. Und das eigentlich schon ausgehandelte EU-Lieferkettengesetz wackelt, weil sich Deutschland auf Wunsch der FDP bei der Abstimmung unter den Mitgliedstaaten enthalten soll. Das geplante EU-Lieferkettengesetz erlegt größeren Unternehmen auf, sich um angemessene Sozial- und Umweltstandards bei den Zulieferern zu bemühen. Die Unternehmen sind also nicht dafür verantwortlich, dass alles gut läuft. Ist das Gesetz gut für Europa? Das habe ich heute Vormittag den CDU-Politiker Daniel Caspari gefragt, der für die konservative EVP-Fraktion im Handelsausschuss des Europaparlaments sitzt.
Ja, Frau Reimer, wir haben mit dem Lieferkettengesetz genau das Vorhaben, dass wir die Lebenssituation für Menschen vor allem in den schwach entwickelten Ländern verbessern wollen, zum Beispiel in Afrika und Asien. Und wir sehen jetzt schon die ersten Ergebnisse auf Basis des deutschen Lieferkettengesetzes, nämlich dass wir im Kern das Gegenteil erreichen. Wir kennen Beispiele von großen, aber auch von mittelständischen Unternehmen, die sich jetzt auf Basis des deutschen Lieferkettengesetzes einfach komplett aus Afrika zurückziehen, weil ihnen das Risiko zu groß ist. Und wenn unsere Unternehmen sich aus den Märkten verabschieden und wir dann ein Vakuum eröffnen, in das China und andere reindringen, dann ist eben genau unsere Sorge, dann ändert sich für die Lebenswirklichkeit der Menschen nichts zum Besseren. Und das zweite, das Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene wurde genau einen Tag vor Beginn Russlands Großangriff gegen die Ukraine vor 2 Jahren präsentiert. Und seitdem hat sich die Welt massiv verändert. Wir schauen, dass wir unabhängiger werden von Russland, was Energie und Rohstoffe betrifft. Wir merken, dass diese extreme Abhängigkeit zu China uns extrem auf die Füße fallen kann und wir deswegen auch unabhängiger werden wollen von China. Und unsere Sorge ist von Anfang an, dass dieser Vorschlag, der uns heute vorliegt, eben genau das Gegenteil erreicht. Das heißt, wir machen uns nur noch abhängiger von wenigen und den Menschen vor Ort helfen wir im Zweifel nichts, weil sich unsere Unternehmen dann aus den Märkten zurückziehen, um das Risiko zu vermeiden.
Also im Augenblick sind ja die Abhängigkeitsverhältnisse bei Afrika nicht besonders groß, sondern eher umgekehrt. Sagen Sie doch mal ein Beispiel, wer sich zurückzieht aus Afrika.
Ja, nehmen Sie ein Beispiel. Großen Strabag hatte vor gut einem Jahr gesagt, Sie machen Ihr ganzes Afrika-Geschäft, beenden Sie, weil Sie eben bisher zum Beispiel, so sagen Sie, gesourced haben für Ihre Baustelleneinrichtungen vor Ort. Und Sie können es einfach gar nicht garantieren, dass nicht doch irgendwo zum Beispiel bei einem Nagel für einen Holzschuppen, in dem dann die Ingenieure sitzen, dass da nicht irgendwo Kinderarbeit dabei ist. Und Ihr Ergebnis ist, dass Ihnen das Risiko dann zu groß ist und Sie sich zurückziehen. Ein Unternehmen aus dem mittleren Bereich, die Firma Dallmayr, hat auch öffentlich erklärt, war in den Medien ja auch nachzulesen, dass sie sich zurückzieht aus einigen Ländern in Afrika. Und deswegen, die Frage ist doch wirklich, im Ziel sind wir uns doch einig, Frau Reimer. Wir müssen was tun, um die Lebenswirklichkeit der Menschen zu verbessern. Und unser Ansatz ist aber eben, je mehr europäische Unternehmen dort tätig sind, die doch automatisch schon mit ganz anderen ethischen und moralischen Anstrengungen in aller Regel dort auch antreten dann in den Märkten, je mehr sich unsere Unternehmen dort engagieren, umso besser ist das für die Menschen vor Ort. Und mit dem Lieferkettengesetz ist unsere Sorge, erreichen wir genau das Gegenteil. Und das haben wir als EVP von Anfang an gesagt.
Ich habe aus Unternehmenskreisen gehört, dass es eigentlich sinnvoll wäre, ein EU-Lieferkettengesetz zu haben, um den Flickenteppich von Lieferkettengesetzen in der Europäischen Union zu korrigieren und dass die Anforderungen eigentlich alle ganz gut erfüllbar seien, weil es sich ja um Bemühenspflichten handelt.
Ja, aber es sind 2 Sachen und auch da sehen Sie schon den Grunddesignfehler, Frau Reimer. Wir reden im Moment über eine Lieferkettenrichtlinie und keine Lieferkettenverordnung. Und eine Richtlinie bedeutet eben, dass die Mitgliedstaaten alle 27 müssen dann nationale Gesetzgebung erlassen.
Ja, aber in einem bestimmten Rahmen, sonst müssen sich die Deutschen doch gar nicht so aufregen.
Ja, aber das ist doch genau der Punkt, Frau Reimer. Wissen Sie, wenn wir das in Europa wenigstens als Verordnung gemacht hätten, die europaweit einheitlich gilt, dann wäre das ja diskussionswürdig gewesen. Aber wir hätten eine Vollharmonisierung gebraucht. Und versetzen Sie sich jetzt zum Beispiel mal in die Situation eines deutschen mittelständischen Unternehmens, das aus Deutschland heraus in die 26 anderen Länder verkauft. Und wenn dann wieder jedes der 26 Mitgliedstaaten unsere europäische Richtlinie anders umsetzt, dann muss im Zweifel der deutsche Mittelständler für jeden Export in jedes dieser 26 Länder unterschiedliche Vorgaben beachten, unterschiedlich dokumentieren, unterschiedlich eben sicherstellen, dass seine Lieferkette in Ordnung ist. Das ist wirklich ein Grundproblem. Wir hätten die Vollharmonisierung gebraucht.
Da ist Ihnen zugesagt worden von Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, dass es nicht passiert.
Das ist doch nett, wenn der deutsche Bundesarbeitsminister das zusagt. Nur es gilt ja das europäische Recht. Und wie will denn der deutsche Arbeitsminister sicherstellen,
dass nicht... Er befreit das im Rahmen des deutschen Lieferkettengesetzes.
Ja, das ist doch in Ordnung. Aber ja, aber wenn Sie jetzt ein deutsches Unternehmen haben, Frau Reimer, das möchte verkaufen nach Frankreich, dann muss doch das Unternehmen dann für den Verkauf, der nach Frankreich geht, sicherstellen, dass das Produkt in Frankreich dann den französischen Anforderungen entspricht. Und genau das sehen Sie doch das Problem. Da kann der Bundesarbeitsminister machen, was er will. Wenn dann die Franzosen, die Spanier, die Malteser, die Schweden alle unterschiedliche Anforderungen haben werden, weil wir eben eine Richtlinie gemacht haben, die in jedem Land unterschiedlich umgesetzt wird, dann haben wir eben nicht die Vollharmonisierung. Und ich ärgere mich gerade, weil auch die deutsche Bundesregierung meiner Kenntnis nach diese Vollharmonisierung nie gefordert und nie aktiv unterstützt hat.
Okay, kommen wir zu Chile. Die EU bemüht sich ja um viele Freihandelsabkommen, deren Zuschnitt hat sich im Laufe der Jahre auch verändert. Die grüne Fraktion im Europaparlament lobt zwar einige Elemente des geplanten Freihandelsabkommens zwischen der EU und Chile, aber sie wird am Donnerstag nicht zustimmen. Das Abkommen führe ein veraltetes Investitionsgerichtssystem ein, das fossilen Unternehmen die Chance gibt, gegen jegliche Klima- und Umweltgesetze zu klagen. Das ist in Zeiten der Klimaerwärmung doch auch für Europa schädlich.
Als erstes wissen Sie, Frau Reimer, wir müssen uns breit aufstellen. Und dazu gehört, dass wir mit anderen Partnern, die übrigens mit uns sehr eng verbunden sind, Chile auch eine Demokratie und Chile in vielen Werten mit uns verbunden. Und
wir wissen aber, dass sich das auch ändern kann.
Das kann sich ändern und genau deswegen schließen wir Abkommen ab. Und im Übrigen, in dem jetzt von den Grünen kritisierten Kapitel zu Investitionen und Investitionsschutz sind meiner Kenntnis nach alle Ansätze unseres reformierten europäischen Investitionsschutzansatzes berücksichtigt. Und deswegen, ich kann die Kritik nicht nachvollziehen.
Ja, aber es heißt, dass die EU die, sagen wir mal, moderneren Vorstellungen von Chile ausgebremst hat. Da sind Formulierungen drin wie die Verpflichtung zu fairer und gerechter Behandlung oder justiziabel, auch die Formulierung indirekte Eignung. In der Vergangenheit war das so, dass deshalb Unternehmen von Regierungen Schadenersatz für irgendwelche spekulativ hochberechneten entgangenen Gewinne fordern konnten. Und ob nun ein Klimagesetz fair oder gerecht ist, da lässt sich ja, weiß Gott, ziemlich drüber streiten, wenn das so schwammig formuliert ist.
Ja, das ist ja der Vorwurf, Frau Reimer, den die Grünen schon seit vielen Jahren gegen die Investitionsschutzabkommen bringen. In der Praxis sieht die Welt so aus, dass hier sehr sorgsam umgegangen wird, dass es in der Praxis hier keine Einschränkungen gibt. Und es geht
das stimmt
auch gar
nicht. Es haben auch Regierungen schon Umweltgesetze zurückgezogen oder erst gar nicht eingeführt aus Angst vor solchen Schadenersatzklagen.
Wissen Sie, es geht doch um die Frage, mit einem Investitionsschutzabkommen wollen wir Investitionen schützen. Und das gilt ja bei uns in Deutschland auch. Wenn eine Firma zum Beispiel eine Fabrik gebaut hat, dann kann sie und dafür eine Genehmigung hat, dann kann sie die Firma betreiben. Und wenn wir nachträglich Dinge ändern in der deutschen Gesetzgebung, müssten wir das Unternehmen entschädigen. Und genau so ist
ja für die Investitionen, aber nicht irgendwelche entgangenen Gewinne in ferner Zukunft.
Für den Schaden, dem ein Unternehmen entsteht. Und jetzt nehmen wir mal ganz konkret auch ein Unternehmen in Deutschland, das auf Basis von bestehenden Genehmigungen baut und das sich darauf verlässt, dass seine Investition auch betrieben werden darf. Wenn sich dann der Gesetzgeber was anderes überlegt, dann wird selbstverständlich das Unternehmen entschädigt.
Lassen Sie uns aber trotzdem noch mal zur WTO kommen, also zu den WTO-Verhandlungen. Auch die WTO-Verhandlungen sind geprägt vom Konflikt wirtschaftlich starker Länder gegen schwächerer. Zum Beispiel im Rahmen des Fischereiabkommens wird ja darüber gestritten, was sind jetzt nur schädliche Subventionen, die zur Überfischung führen. Und es gibt viele Länder, ärmere Länder, die die Sorge haben, dass jetzt plötzlich die Kleinfischerei auch von diesem Subventionsentzug betroffen ist und nicht die Staaten, die tatsächlich mit großen, hohen Subventionen große Fischereiflotten subventionieren, die dann wiederum zur Überfischung beitragen.
Ja, das ist die Diskussion, die gerade in Doha läuft. Ich war bis gestern dort und habe die Diskussion auch verfolgt.
Ja. Wie lässt sich das lösen?
Ja, es lässt sich dahingehend lösen, dass wir als allererstes mal definieren, über welche Gebiete reden wir. Wissen Sie, da soll versucht werden, alle Gebiete bis 200 Kilometer entfernt von der Küste von den Regelungen auszuschließen. Das ist bestimmt nicht nachhaltig, weil gerade innerhalb dieser 200 Kilometer Linie wird viel gemacht. Und das Zweite ist, der Ansatz kann doch sein, dass wir Zuschüsse, die eben genau dazu dienen, kleine Fischer zu fördern, dass wir die zulassen, dass wir alle Investitionen in den Bereich Nachhaltigkeit, nachhaltiges Fischen nachhaltigere Fischereiboote und die Technik etc., dass wir das alles zulassen. Von daher, es gibt ja schon Möglichkeiten, wo man entsprechend zu einem Punkt und zu einem Ergebnis kommen kann.
Seit 2022 hat sich so ein bisschen innerhalb der WTO auch die Haltung gegenüber einer, sagen wir mal, gewissen Marktabschottung im Sinne von Zollanhebung für Grundnahrungsmittel geändert. Indien ist ja ein Verfechter, der sagt, wir müssen in bestimmten Bereichen unsere Märkte schützen. Andere Länder sagen, wir müssen in bestimmten Bereichen Grundnahrungsmittel auch die Möglichkeit haben, dass unsere Landwirte wieder stark werden. Ist das eine Option für die Europäische Union, dann zu sagen, ja, wir ziehen jetzt auch jetzt hier die Zölle hoch? Wir haben ja die ganzen Bauernproteste und die Forderungen, die Importe sollten verboten werden bis hin dahin.
Ja, die Diskussion läuft und wir sehen ja wirklich große Unzufriedenheit im Moment im Bereich.
Wie ist denn Ihre Position? Sollten da wieder die Zölle hochgezogen werden?
Nein, ich halte ganz deutlich nichts davon, Frau Reimer, wenn wir wieder Zölle im Bereich landwirtschaftlicher Produkte anheben. Das wäre übrigens auch ein Flurschaden für uns. Zum einen, wir sind als Europäische Union ja weitgehend, wenn es um Grundnahrungsmittel geht, unabhängig, zum Glück. Wir haben zum Zweiten aber die Situation, dass unsere Landwirtschaft, und das geht ja in der Diskussion gerade unter, übrigens Exportüberschüsse hat. Das heißt, über die gesamte Landwirtschaftsbranche hinweg verkaufen wir deutlich mehr landwirtschaftliche Produkte in Drittstaaten, als wir als Europäische Union importieren. Und das heißt, wenn wir jetzt anfangen würden, bei uns wieder Zölle anzuheben, um andere Produkte bei uns rauszuhalten, dann würden das Partner auch machen. Damit würden unserer Landwirtschaft Märkte im Ausland wegfallen. Damit würden dann bei uns wieder Überproduktion zu noch mehr sinkenden Preisen für die Landwirtschaft führen. Und deswegen steigende Zölle können nicht im Interesse der mehrheitlich exportorientierten, also mit mehrheitlich meine ich entsprechend der Nettozahlen der exportorientierten Landwirtschaft in der Europäischen Union sein. Wie gesagt, unsere Landwirte exportieren mehr, als wir importieren.
Aber dann sind ja auch eigentlich dieser Protest gegen die 4% Brachen als Voraussetzung für die Subventionen der Europäischen Union an die Landwirtschaft auch nicht sinnvoll. Diese 4% Brachen dienen ja als Rückzugsgebiet für die Biodiversität, wenn die nicht bewirtschaftet sind, dass die Insekten da auch im Winter zum Beispiel sich weiterentwickeln können. Die sind ja nicht gemacht worden, um die Landwirte zu ärgern. Und da kann jede Hecke, jeder Steinhaufen mit eingerechnet werden. Warum ist die EVP dann so dahinterher, dass diese Brachen gestrichen werden? Auch die CDU-CSU-Fraktion im Übrigen in Deutschland.
Ja, weil wir bitte unterscheiden müssen zwischen dem, was wir langfristig machen müssen, und das ist doch unstrittig im Bereich Biodiversität, dass da mehr passieren muss. Unsere Landwirte machen da übrigens extrem viel und der Streit ist dann auch wieder, machen wir es über Verbote oder machen wir es über Anreize?
Ja, der Anreiz ist doch.
Die Demokraten sind für die Anreize. Und das Zweite ist die Frage der kurzfristigen Problematik, und kurzfristig gilt, Russland führt seit 2 Jahren einen brutalsten Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Ja, und wir haben die Getreideproduktion ist keinesfalls gesunken. Wir haben üppige Getreideproduktion auf dem Weltmarkt, sodass die Preise sogar ziemlich wieder gesunken sind.
Wir brauchen jetzt immer noch kurzfristig die Situation, dass wir in vielen Ländern, gerade in Afrika, in den letzten 2 Jahren Riesenverwerfungen hatten wegen der massiven Preisspekulationen, die da stattgefunden haben. Deswegen müssen wir jetzt sicherstellen, dass die Preise sich stabilisieren, dass hier Stabilität wieder eintritt. Sonst wissen Sie, was passiert, wenn in Afrika im Zweifel weitere Länder scheitern und wir neue Migrationsbewegungen und Destabilisierung haben. Genau das ist das strategische Ziel Russlands, uns damit weiter Schwierigkeiten zu machen. Und deswegen brauchen wir Stabilität für die Landwirtschaft. Und deswegen ist klar, diese Ausnahme, die wollen wir nicht auf Dauer. Wir stellen uns vor, dass diese Ausnahme jetzt mal für die nächsten 3 Jahre festgelegt wird, dass die Landwirte auch eine gewisse Planungssicherheit haben, dass die Spekulationen auf den globalen Märkten aufhören und dass dann unsere Landwirtschaft, wie gesagt, Unterstützung braucht, Motivation, Anreiz und nicht über Verbotspolitik und Einschränkungen noch mehr für Biodiversität zu tun, als das die allermeisten Landwirte heute schon tun, ist doch vollkommen aus der Frage. Aber wir dürfen doch nicht ignorieren, was im Moment Russland auf der Welt anrichtet.